ja, von Buße zur Vergebung. Was mache ich mit meiner Schuld? Es gibt ein Wesensmerkmal Gottes, das Gott auf gewisse Weise besser beschreibt als jedes andere. Und das ist Vergebung. Gott ist ein vergebener Gott. Gott will vergeben. Das lesen wir in seiner Schrift. Letztes Mal haben wir uns über die Notwendigkeit von Buße überlegt, ich habe darüber gepredigt und wir waren und wie wahre Buße zu erkennen ist. Heute geht es darum, dass jeder Mensch Vergebung braucht, um in der rechten Beziehung zu Gott zu leben. Jeder braucht Vergebung, um in der rechten Beziehung zu Gott zu leben. Das Lied hat es gerade ganz deutlich ausgedrückt. Denn selbst die schrecklichste Sünde wird einen Sünder nicht vom Himmel ausschließen, wenn er sie bereut und vergeben ist. Andererseits wird der beeindruckendste Pharisäer oder Gesetzeslehrer, der seine Sünde verbirgt und keine Buße tut, sich selbst von dem Reich Gottes ausschließen. Es gibt keine Errettung ohne Buße, durch die man sich von der Sünde lossagen kann. Und wir wissen, heute gibt es viele, viele Wahrheiten und viele Christen, die hören und so etwas hören und sofort, wie der erste Sohn gehorsam versprochen hat, aber ungehorsam bleiben. Ihre positive Haltung in Jesus gegenüber werden sie nicht errettet. Die Furcht ihres Lebens zeigt, dass sie nicht, oder die Frucht ihres Lebens zeigt, dass sie niemals Buße getan haben. Das bedeutet, eine Person, die sich als Christ bekennt, aber nicht so handelt, hat wirklich keine Buße getan. Einige kehren zu dem Sünde des Unglaubens und dem Ungehorsam in dem Rücken und nehmen Christus in gläubigen Gehorsam an. Sie zeigen wahre Buße durch die Gerechtigkeit, die daraus hervorkommt. Sie sind in Wahrheit Gerechte, weil sie handeln und leben danach. Petrus hat das so ausgedrückt: Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Und darum geht es letztendlich und allein bei dem Evangelium, wie es hier der Herr gepredigt hat. Echte Buße offenbart sich durch ein gottesfürchtiges Leben, ein Handeln zu Gottes Ehre in der Furcht, in der Frucht des Geistes. Ich habe letztes Mal über 6 Punkte gesprochen, die unbedingt notwendig sind in der Buße, was eine Grundlage ist. Erstens, das Stöhnen über die Sünde, das Trauern über die Sünde, Sündenbekenntnis. Und ganz klar, ich habe gesündigt und warum ich gesündigt habe oder was die Sünde war. Schämen über diese Sünde und ein Hass gegen die Sünde. Denn diese Sünde hat den Herrn ans Kreuz gebracht und eine Abkehr von der Sünde, Hinkehr zur Gerechtigkeit. Im Alten Testament gibt Gott den Menschen einen Ausweg von den Folgen der Sünde, indem sie Opfer darbringen für ihre Schuld. Warum fordert Gott diese Opfer? Nur deshalb, weil er heilig ist und jede Schuld bezahlt werden muss. Jede Schuld muss bezahlt werden. 2. Mose 23, Vers 7 sagt er, halte dich fern und bringe keine Unschuldigen und Gerechten um. Denn ich spreche keinen Gottlosen gerecht. Er spricht keinen Gottlosen gerecht. Das hat Gott in 2. Mose 23, Vers 7 gesagt. In Nathan, Kapitel 1, Vers 3, sagt er, Herr ist langmütig und von großer Kraft, aber er lässt gewiss nichts ungestraft. Nichts. Gott wird nur absolut gerechte Menschen annehmen. Absolut gerechte Menschen annehmen. Wenn ihr 3. Mose aufschlägt, schlagt mal 3. Mose auf, Kapitel 11. Da werdet ihr sehen, was der Herr sagt. Er sagt zum Volk Israel, denn, Kapitel 11, Vers 44, 45, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein. Denn ich bin heilig und ihr sollt eure Seelen nicht verunreinigen mit allerlei Gewürm, das auf der Erde kriecht. Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus Ägyptenland herausgerufen hat, um euren Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das Gleiche wird nochmal in Petrus, in 1. Petrus gesagt. Spricht er immer wieder von der Heiligung. Ich bin heilig, deshalb sollt ihr heilig sein. Das war der Anspruch, den Gott hatte an uns Menschen, an sein Volk Israel und auch heute noch an uns. Der Anspruch Gottes ist, dass jeder Mensch, der vor Gott bestehen möchte, heilig sei. Und heilig sein muss. Das Problem ist, dass wir alle durch unsere Sünden vor Gott nicht bestehen können. Theoretisch und praktisch würden wir sterben. Theoretisch müssten wir alle sterben. Wir sterben nur nicht jetzt, sofort. Aber die Sünde, wenn wir sie nicht Buße und Vergebung erlangen, werden wir daran sterben. Paulus sagt das ganz klar. Der Sünde soll, Römer 6, Vers 23, ist der Tod. Da geht nichts dran vorbei. Der Sünde soll ist der Tod. Trotz dieser für uns unüberwindlichen Hürde hat Gott für die Menschen einen Ausweg geschaffen, zwar nur vorübergehend, aber trotzdem einen Ausweg. Im Alten Testament hat er das Opfer den Menschen gegeben. Das ist alttestamentlich. Und hat er in 3. Mose Kapitel 5 hat er Folgendes deutlich gemacht, dass jede Sünde muss gesühnt werden. Und einen Ausweg hat er denen gegeben, indem er gesagt hat, und von Blut der Sühneopfer sprengen er an die Wand des Altars. Das übrige Blut aber soll an den Fuß des Altars ausgepresst werden, weil es ein Sühneopfer ist. Aus der anderen aber soll er ein Brandopfer machen, das ist Kapitel 5, Vers 10, machen, wie es verordnet ist. Also soll der Priester Sühnung erwirken wegen seiner Sünde, die er begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das Alte Testament hat ganz deutlich gezeigt, es wurde immer für alles musste gesühnt werden. Und dafür hat er Opfer bereiterstellt, bis zu dem Neuen Testament hin. Er hat deutlich gemacht, dass jeder Mensch gesühnt werden muss. Und das musste durchs Blutvergießen geschehen. Gott legt sehr, sehr großen Wert auf Vergebung. Weil er weiß, ohne Vergebung ist die Beziehung zu ihm gestört. Da jegliche Sünde die Beziehung trennt, Beziehung zu Gott trennt, ist es so wichtig, dass es einen Ausweg gibt, um diese Wand des Beziehungsbruchs zu beseitigen. Und das haben wir gerade gesungen. In Jesus hat Gott diese Möglichkeit geschaffen. Vergebung war Gott so wichtig, dass er selbst, und jetzt wichtig, dass ihr das versteht, selbst seinen eigenen Sohn opferte, damit er für uns die Schuld bezahlt am Kreuz. Also wir im Neuen Testament haben durch Jesus Christus Sühnung erlangt, wenn wir daran natürlich glauben. 2. Korinther 5, Vers 21 sagt das ganz deutlich, denn er hat den, und hört euch das an, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In Christus haben wir die Gerechtigkeit. In Christus ist uns die Sünde vergeben. Was für uns als Menschen unmöglich ist, hat Gott durch Jesus allein ermöglicht. Wir allein waren tot, alle waren wir tot, hilflos, verloren in unserer Schuld. Und ich werde diesen heute Morgen sehr viele Bibelstellen euch geben, einfach um systematisch bzw. einen Überblick zu geben, was Vergebung wirklich beinhaltet. Römer 5, Vers 10 und 11. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Hier macht er deutlich, dass er nicht nur versöhnt hat, sondern er hat uns auch noch neues Leben gegeben. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir nun die Versöhnung empfangen haben. Wichtig ist, dass wir immer wieder von Neuem begreifen, wir müssen verstehen, dass Jesus an unserer Stelle gestorben ist. Jesus musste sterben, denn das ist, was Gottes Gerechtigkeit und sein Zorn gegen uns, unsere Sünde forderte. Deshalb ist er an unserer Stelle gestorben. Was war also der Preis unserer Sünde? Was war der Preis unserer Sünde? Antwort: Der Preis war Schuld. Ein schuldloses, vollkommenes, gerechtes Opfer. Nur das war es, was für unsere Schuld bezahlen konnte. Ein schuldloses, vollkommenes, gerechtes Opfer. Das war der Preis unserer Sünde. Und wenn jetzt jemand einfach sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, das ist doch nur eine kleine Sünde. Aber diese Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. Diese kleine Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht, denn Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Und wenn wir nicht heilig sind, können wir nicht zu Gott gelangen. Gut, wir machen kleine Sünden, aber wir sind trotzdem noch nicht bei Gott, weil es nichts gibt, was uns reingewaschen hätte von dieser Sünde. Und das ist nur in Jesus Christus geschehen. In Johannes 1. Johannes 2, Vers 2 sagt er Folgendes: Und er ist das Sühneopfer. Jesus ist das Sühneopfer für unsere Sünde, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus hat das Potenzial, die Möglichkeit, allen Menschen zu vergeben durch sein stellvertretendes Opfer, sein vollkommenes, gerechtes Opfer. Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das? Glauben wir, dass Jesus Christus wirklich für uns gestorben ist? Darin besteht die Liebe, sagt er in 1. Johannes 4, Vers 10, die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat oder uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Auch hier wird wieder deutlich, die Liebe ist nicht ausgedrückt, dass wir eine gefühlsbetonte Annahme von Gott oder von irgendjemandem haben, sondern es ist ein Opfer gewesen. Die größte Liebe hat Gott darin ausgedrückt, dass jemand am Kreuz gestorben ist. Wir haben gerade über das Kreuz gesprochen. Wisst ihr, dass das Kreuz eigentlich ein Beispiel des Todes ist, was wir hier vorne sehen? Es ist eigentlich, symbolisiert das, eine Mordwaffe. Da wurden Menschen, Tausende zu Zeiten des Neuen Testaments drauf genagelt und starben, einen grausamen Tod. Aber für uns ist das nicht nur, dass einer den grausamen Tod, und Jesus ist einen grausamen Tod gestorben und den grausamsten Tod, weil er die ganze Sünde auf sich getragen hat, die wir, ganz ehrlich gesagt, verschuldet haben, verbockt haben. Und deshalb ist das Kreuz für uns auch die Wende der Geschichte gewesen. Weil da hat sich alles gewendet, da ist ein gerechter, vollkommenes Opfer gestorben, Jesus Christus an unserer Stelle. Das ist das Sühneopfer, das stellvertretende Opfer. Der Preis unserer Vergebung war Gottes Sohn, Jesus Christus, Kreuzestod. Der Preis war so hoch, dass wir ihn nie hätten zahlen können. Keiner von uns. Deshalb singen wir das, deshalb freuen wir uns. Jesus Christus, das Kreuz, ist für uns eine positive Botschaft, weil da hat sich alles entschieden, da ist alles umgedreht worden. Da war auf einmal nicht mehr Sünde, die uns belastete, sondern die Sünde wurde wirklich ans Kreuz genagelt. Unsere Schuld wurde ans Kreuz genagelt. Okay, jetzt möchte ich mal fragen, wie viele Menschen haben Schuld? Alle Menschen haben Schuld. Wie viele Menschen wissen, was sie mit ihrer Schuld machen, damit sie die loswerden können? In Deutschland? Schätzungsweise 1% weniger. Weniger als 1% wahrscheinlich, die wirklich wiedergeborene gläubige Christen sich als solche identifizieren und sagen, ich bin das. Weltweit Milliarden von Menschen, die nicht wissen, mit ihrer Schuld umzugehen. Jeden Morgen aufwachen, was mache ich damit? Und viele Menschen nehmen sich das Leben. Viele Menschen nehmen Drogen. Viele Menschen gehen in irgendwelche Sachen, damit sie bloß nicht daran denken müssen, was für Schuld auf ihnen liegt. Und du sagst, okay, die wissen gar nicht, dass sie Schuld haben. Doch, viele wissen, dass sie Schuld haben. Denn Gott hat es ihnen ins Herzen gelegt, das sehen wir ganz erst klar in Römer 1. Die Menschen wissen von der Schöpfung her, sie können begreifen, dass wir Verantwortung haben für einen Schöpfer. So, was machen die mit dieser Schuld? Wir wissen, was wir mit unserer Schuld machen müssen. Wir brauchen Vergebung. Wir müssen ans Kreuz kommen. Wir brauchen Jesus Christus. Vergebung ist unverdient. Sie ist absolut frei. Das ist der andere demütigende Punkt. Du kannst nichts tun. Wir sitzen alle hier, weil wir nichts getan haben. Nichts getan haben, um uns schuldfrei zu machen, um uns zu sühnen. Das hat allein Jesus Christus für uns getan. Gottes Vergebung ist die Grundlage aller Vergebung in der Schrift. In Christus hat Gott uns ein Vorbild der Vergebung gegeben. Nochmal, wir lesen dazu 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christus statt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das hat Paulus den Korinthern geschrieben, das hat er uns geschrieben. Dass wir rausgehen und sagen, Leute, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Warum ist überhaupt Vergebung notwendig? Vergebung ist notwendig, weil wir total verdorbene Menschen sind. Wir sind Sünder. Und das reicht, ich sage nicht, in jedem Bereich unseres Lebens sind wir total verdorben, aber in jedem Bereich unseres, das könnte man auch sagen, aber in jeder, nicht nur die Gedanken, nicht nur das Handeln, alles, auch unser Willen, alles ist durch die Sünde verdorben worden. Und wir brauchen Vergebung deshalb. Wir können das nicht selber regeln. Die Grundlage aller Vergebung ist Gottes Wesen selbst. Er will den Menschen vergeben. Deshalb ist es notwendig. Er möchte den Menschen vergeben. Er hat das so gemacht. Der Preis der Vergebung ist Jesus' Opfer am Kreuz. Und die Art der Vergebung ist unverdient und frei. Die Frage ist aber, wer ist es, der Vergebung erlangt? Wem wird vergeben? Gibt es gewisse Voraussetzungen dafür? Und was sind diese Voraussetzungen? Anstatt zu vergeben, erleben wir eher das Umgekehrte, auch von unserer Seite. Es wird immer wieder, wir wollen Vergebung selber erlangen. Wir wollen frei sein. Unsere Schuld soll gesühnt werden. Wir wollen wirklich frei sein von Sünde. Nehmen wir an, das ist wahr und das trifft zu. Aber trotzdem, unsere Reaktion ist oft so, dass wir sagen, ja, ich möchte vergeben werden, aber vergebe ich meinen Nächsten? Bin ich bereit, dem Nächsten zu vergeben? Bin ich bereit, das Opfer am Kreuz angenommen zu haben, unverdient und frei jemandem zu vergeben? Bin ich bereit, das zu tun? Aber oft ist das haben wir eine Lust nach Vergeltung und Rache. Ich habe das Recht, das ein Recht, was mir nicht erfüllt worden ist, und ich sage zu mir, das kommt gar nicht, das kann mir doch keiner antun. Das geht doch nicht. Die können doch nicht so mir gegenüber handeln. Und du vergibst ihn einfach nicht. Das kann ich doch nicht auf mir hängen lassen. Wenn jemand Unrecht tut, dann holen wir aus und versuchen sie zu schlagen. Schlagen sie mit Worten, Gedanken und Taten. Was ist eben die Idee? Wir wollen vergeben werden und wir sehen und wir verstehen Vergebung. Aber was bedeutet das? Wie handeln wir? Es ist oft so, als wenn wir in einem Rausch von Hass und Wut sind, der erst dann befriedigt ist, wenn wir unser Recht oder Gerechtigkeit eingefordert haben. Und das erlebe ich immer wieder. Das erlebe ich immer wieder im Bereich der Seelsorge. Fast jedes Seelsorgeproblem hat zwei Kategorien, in die sie hineinpassen. Zwei Kategorien. Du bist befangen von Schuld und weißt nicht, wie du sie loswirst. Du hast was verbrochen und weißt nicht, wie du die Schuld loswerden sollst. Das Zweite, du bist gefangen, indem du jemanden beschuldigst und willst nicht vergeben. Jemand hat dich verletzt und du willst der Person einfach nicht vergeben. Und das Schlimme ist, dass meistens das passiert unter den Personen, die eine sehr enge Beziehung haben, in den Ehen, Familien, Eltern, Kinder, Gemeinden, Missionaren, Missionsteams. Ich war die letzte Woche unterwegs und ich habe fast jedes Gespräch, was ich hatte, hatte indirekt etwas damit zu tun gehabt. Wie gehen wir miteinander um? Wie arbeiten wir als Team? Und wir mussten uns immer wieder daran erinnern, was hat Jesus getan? Was hat Jesus getan für uns? Haben wir überhaupt ein Recht, unser Recht einzufordern? Nein, wir haben es nicht. Was ist also Vergebung? Das wichtigste griechische Verb für Vergebung ist, es bedeutet eigentlich wegschicken, etwas freilassen. Einfach weglesen. In Bezug auf die Sünde bedeutet das begnadigen. Vergebung kann auch mit einem Versprechen Gottes in Verbindung gebracht werden, indem er sagt, ich begnadige dich. Denn wenn Gott vergibt, bedeutet das, dass er verspricht, unsere Sünde niemals wieder vorzubringen. Niemals wieder vorzubringen. Das bedeutet, wenn wir so vergeben sollen, wie Gott uns vergeben hat, würden wir sagen, ich vergebe dir. Und das war das Letzte, was ich gesagt habe über diese Situation. Daher ist es besonders, ist die beste Formulierung für Vergebung ein Versprechen der Begnadigung. Ich verspreche, oder Gott verspricht, dass er uns begnadigt. Und das ist auch wahr. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir haben gehört, dass Jesus, als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben am Kreuz. Und hat uns unsere Schuld vergeben. Und das macht es auch an vielen anderen Stellen ganz deutlich. In Römer 4, Vers 3 bis 8 sagt er, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünde zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Sünde ist da, aber sie wird nicht angerechnet. Kolosser 2, Vers 13 und 14. Er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretung und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen die uns gerichtete Schuldbrief ausgelöscht, die in Satzung uns entgegenstanden und hat sie auf den Weg geschaffen, indem er sie ans Kreuz heftete. Ganz plastisch gesehen. Er hat die Schuld dir abgenommen, hat sie ans Kreuz geheftet. Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da kommt das ins Spiel. Er hat uns vergeben, wie vergeben wir? Wie sieht die Vergebung aus? Wie soll ich sie praktizieren? Was wird uns von uns erwartet? Wie soll ich handeln? Es ist schön, dass wir vergeben sind, aber geh einen Schritt weiter. Wie vergebe ich meinen Nächsten? Sei aber gegeneinander freundlich und barmherzig. Vergebt einander. Und wie sollen wir einander vergeben? Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Okay, lass uns das mal durchspielen. Und das mache ich immer gerne. Auf dem Parkplatz stehen gerade schöne Autos. Ein Kind geht mit einem Stift an einen schönen neuen Mercedes. Fährt keiner hier. Audi. VW. Und malt ein Bild auf den Wagen. Verewigt sich. Kommt rein und erzählt, dass sein Vater sagt, Vati, guck mal, was ich Tolles gemalt habe. Und der Vater sagt, was hast du denn gemalt? Ja, komm doch raus, guck mal den Wagen an. Und da hat er eines Gemeindemitglieds den Wagen ruiniert. Die Frage ist nicht nur, wie der Vater reagiert, sondern wie dieser liebe Bruder im Herrn reagiert. Macht ein Foto von dem Bild und sagt, hey, sieht super aus. Oder explodiert. Was passiert? Sind wir bereit, alles zu vergeben? Das ist nur eine kleine Sache. Das sind noch viel schwierigere Sachen, die vergeben werden. Wo wir einfach wenn der Preis hoch genug ist, sind wir wirklich bereit zu vergeben? Wie hoch war Jesus' Preis für uns? Was hat er bezahlt für uns? Er hat alles gegeben, hat sein Leben gegeben. Ein Gerechter für die Ungerechten. Ich mache das immer wieder deutlich, weil für uns, das reicht, das ist zu viel. So weit will ich nicht gehen. Ich bin nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Aber Gott fordert das. Gott fordert das. Kolosser 3, Vers 13. So zieht nun an als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Einer ertrage einander und vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Gleich wie Christus, so auch ihr. Also, wie sollen wir vergeben? Ich werde dich nicht an diese Sünde erinnern. Es sei denn, es ist absolut notwendig, um es zu deinem Guten zu tun. Das bedeutet, wenn da Sünde ist, die immer wieder raufkommt und die erkannt werden muss von dieser Person zur Korrektur, zur Hilfe, damit er wächst in Jesus Christus, mag es sein. Aber grundsätzlich, ich werde darüber nicht mehr sprechen. Das ist für mich getan. Das ist abgeschlossen, das Kapitel. Ich erlaube meinen Gedanken nicht darüber nachzudenken. Ich denke nicht darüber nach. Wenn der Gedanke aufkommt, nee, ist nicht, existiert nicht, ist nicht richtig. Wie sieht Vergebung aus? Auf was für eine Art und Weise sollen wir vergeben? Markus 11, Vers 25 sagt Folgendes: Und wenn ihr dasteht und betet und vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, dann habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlung nicht vergeben. Die Schrift sagt ganz deutlich, so wie Jesus, so sollt ihr vergeben. Und Gott sagt sogar, dass seine Vergebung daran geknüpft ist, ob ihr willig seid zu vergeben. Und ich will immer nur uns daran erinnern, von dem Geringeren zum Größeren. Gott hat alles vergeben. Gott hat uns vergeben und ist dafür gestorben. Wir müssen, wenn wir vergeben müssen, ist das immer geringer als das, was uns vergeben worden ist. In Lukas 23, Vers 34 sagt Jesus Folgendes: Und Jesus aber sprach: Vater, vergib mir, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie teilten aber sein Gewand und warfen das los. Das war am Kreuz. Er hing am Kreuz, weil die Menschen ihn umbringen wollten. Und er hat ihn vergeben. Könnt ihr das? Seid ihr bereit, das zu tun? Und ich sage euch, das ist das gottesähnlichste Verhalten, was wir aufbringen können, ist Vergebung den anderen gegenüber. Was ich damit meine ist, wenn ihr vergebt, dann sehen die Menschen mehr Gott in euch als in einer jeglichen anderen Tat. Ihr sagt Liebe, ja, das ist Liebe, Vergebung ist Liebe. Das ist das praktizierte Liebe bis zum Höchsten. Matthäus 6, Vers 12 bis 15. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, sagt er, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Kondition. Gott erwartet, dass wenn uns so viel vergeben worden ist, dann müssen wir auch den Wenigeren vergeben, denen, die weniger gegen uns oder ja, getan haben. Und das war auch die Botschaft, die die Jünger immer wieder von Anfang an des Dienstes getan haben. Sie haben immer wieder Vergebung gepredigt. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 wird deutlich, tut Buße und jeder lasse euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gnade, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da war ganz deutlich, es war alles immer verbunden. Es war immer erwartet, ja, wir sind bußfertig, aber uns wird vergeben, uns ist schon vergeben worden in Jesus Christus und so sollen wir auch handeln. In Lukas 17, Vers 3 und 4 sagt er nochmal, Lukas nochmal, habt Acht auf euch selbst, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und das geht jetzt darauf hin, was wir für eine Verantwortung haben. Weise ihn zurecht. Und wenn er erneut so vergibt, und wenn es ihn reut, so vergib ihn. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal am Tag wieder zu dir käme, sprichst du, es reut mich, sprich er, so, es reut mich, sollst du ihm vergeben. Es geht so weit, dass wir bereit sein sollen, immer wieder zu vergeben. So. Und das ist schwer. Keiner wird sagen, dass es einfach ist. Aber das ist genau, was Jesus in uns tut. Es ist nicht nur uns einmal vergeben worden, zur Zeit unserer Errettung oder Erlösung, sondern es wird uns immer wieder vergeben, wenn wir sündigen gegen Gott oder gegen andere Menschen. Er hat uns vergeben in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart und wird uns weiterhin vergeben. Also in Gegenwart und in der Zukunft. Und das hat Jesus tot für uns getan. Und deshalb ist das so wichtig für uns zu verstehen. Vergebung ist ein Wesensmerkmal eines Christen. Es ist ein Wesensmerkmal eines Christen. Und es ist auch eine Erwartung, die Gott an uns hat. Er sagt sogar in Sprüche 19, Vers 11, Vergehung zu übersehen ist was Besonderes. Das ist etwas, unser Anliegen sein. Das ist eine Ehre für uns, Sünde zu übersehen, beziehungsweise Vergehung zu übersehen. In 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünde zudecken. Das ist auch ein vergebendes Herz, ein bereit, Sachen gegen uns stehen zu lassen, die die Beziehung schadet. Natürlich, wie gesagt, es gibt immer wieder Ausnahmen in dem Sinne, in dem wir sehen, okay, diese Sünde kommt immer wieder vor, der hat vielleicht ein Problem damit, ich möchte ihnen helfen. Aber das geht dann nicht um mich, sondern es geht um die andere Person, um ihr zu helfen. Und es geht nicht darum, um ihn vielleicht zu diskreditieren oder dergleichen. Aber es gibt natürlich auch die Stelle, wo es heißt, was ist passiert mit jemandem, der nicht Buße tut, der nicht umkehrt? Was ist mit so einer Person? Sollen wir dieser Person vergeben? Matthäus 18, Vers 15 bis 17, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht und der vier Augen hört auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ganz klare Sache. Vier Augen, du sagst ihm das, er hört auf dich, du hast ihn gewonnen. Hört aber nicht auf dich, nimm noch einen oder zwei mit dir, damit die Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört aber auf diese nicht, so sag es der Gemeinde. Hört aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie eine Heide und ein Zöllner. Wir sollen immer grundsätzlich bereit sein zu vergeben. Grundsätzlich bereit sind zu vergeben, egal was. Aber wenn einer unbußfertig ist, dann müssen wir den Weg weitergehen, damit wir sie zu Buße führen. Denn es geht hier um Wiedergutmachen, beziehungsweise um wieder die Gemeinschaft einzuschließen oder auszuschließen und ihn dann wieder zu evangelisieren. Dazu haben wir noch, das ist ein Thema für sich, aber der Punkt ist grundsätzlich die Herzenseinstellung ist immer wieder Vergebung. Es gibt auch falsche Konzepte von Vergebung und das ist die Entschuldigung im Gegensatz zu Vergebung oder Bitten. Im Gegensatz zu Vergebung bitten. Einfach nur entschuldigen, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Das wurde Apologia genannt. War eine Verteidigung vom griechischen Gericht. Es ist kein Eingeständnis meiner Schuld, sondern eine Verteidigung eines gewissen Rechtfertigung, warum ich gesündigt habe. Wir kennen das. Gott. Adam sagt zu Gott, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast. anstatt zu sagen, ich habe gesündigt, sagt er, das war nicht ich. Das ist nicht Vergebung, das ist nicht Buße tun, das ist nicht das, wovon die Schrift hier spricht. Wie sollen wir vergeben? Wir sollen sofort vergeben. Wir sollen auf der Stelle vergeben. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weis ihn zurecht, und wenn er es ihn reut, so vergib ihn. Ganz einfach. Sofort vergeben. Immer wieder, haben wir schon gelesen, immer wieder, wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt, so vergib ihm. Wir sollen großzügig vergeben. Hat jemand Betrübnis verursacht, so hat er, und Paulus spricht davon in 2. Korinther Kapitel 2, wo uns die Korinther auffordert, doch großzügig zu sein. Er weiß von einer Situation bei den Korinthern, wo dieser Person die Last auf ihn gelassen haben, ihn nicht vergeben haben. Und er sagt, ich habe ihr schon vergeben, denn ich weiß, sie hat Buße getan, das habe ich von euch gehört. Warum vergibt ihr ihr nicht? Damit der Betreffende nicht übermäßig in Traurigkeit versinkt. Und darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Warum sollen wir also vergeben? Weil es notwendig ist zur Wiederherstellung der Beziehung und weil es Gottes offenbarter Wille ist und seiner Natur entspricht. Gott erwartet von uns, dass wir vergeben. So wie uns vergeben ist, sollen wir bereit sein, den Nächsten zu vergeben. Lasst uns als letztes nochmal 2. Korinther 5 anschauen, 17 und folgende Verse. Darum, sagt er, Paulus, darum ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er hat uns sogar den Dienst der Versöhnung gegeben, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnt hat, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Eine Wahnsinnspassage von Paulus an die Korinther geschrieben. Sie zu erinnern daran, dass es unser Dienst ist, Leute aufzurufen, sich zu versöhnen und dass Vergebung geschieht, dass sie erkennen, dass Gott ihnen vergeben hat. Und das ist auch unsere. Wenn wir vergeben, dann handeln wir so, wie Gott es möchte. Und dann sind wir gottesähnlicher als in jeglicher anderen Situation. Lass uns beten. Vater Gott, wir möchten dir danken. Danken dir, dass du ein vergebender Gott bist, der Barmherzigkeit immer wieder gezeigt hat. Einzelnen, uns Einzelnen, aber auch der ganzen Menschheit und auch uns Gemeinden immer wieder vor Augen geführt hat, wie auch in den Korinthern, dass Jesus für sie anstelle für sie gestorben ist, damit wir diesen Dienst der Versöhnung haben und vergeben, den Menschen vergeben und ihre Schuld nicht anrechnen, wenn sie Schuld gegen uns haben. Und Herr, gib uns da Klarheit auch, dass wir aufeinander zugehen in Liebe und, wo es auch notwendig ist, Schuld zudenken oder durch unsere Liebe Schuld zudenken. Aber wo es notwendig ist, sie anzusprechen, auch immer wieder daran erinnert werden, dass Jesus Christus, du für uns gestorben bist, damit wir in dir leben dürfen. So bitte ich, dass du uns auch jetzt einen gesegneten Sonntag gibst und dass wir uns auch an deinem Wort festhalten, auch für diese Woche, wenn wir in schwierigen Umgebungen dienen, wo Menschen nicht verstehen, was es bedeutet, vergeben zu sein, wo sie Schuld mit sich tragen und wo wir ihnen helfen können, zu erkennen, dass Jesus Christus für die gestorben ist, die ihn an ihn glauben und an seine Versöhnung annehmen. In Jesu Christi. Amen.